disembodied.
RevLab. Unsere Stimme ist ein unglaublich intimes Instrument. Sie spiegelt so klar wider, was in uns vorgeht. Der Klang einer Stimme kann eine ganze Welt eröffnen und die Stimme lässt sich kaum maskieren. Heute hört ihr bei Holy Embodied Auszüge aus einem Gespräch mit der Stimmkünstlerin Magnolia. Sie hat sich selbst das Singen beigebracht und zwar nicht irgendeinen Gesang, sondern Kehlkopfgesang. Magnolias Gesang kommt ohne Worte aus und lebt von einem ganz im Moment präsent sein. Dennoch trennt Magnolia, deren Wurzeln im Nahen Osten liegen, zwischen ihrem Gesang und ihrer Spiritualität. Sarah und ich können das nicht ganz nachvollziehen und so spinnen wir das Thema gemeinsam weiter. Denn sowohl Sarah als auch ich haben uns intensiv mit Stimme auseinandergesetzt. Nicht nur mit Stimme, sondern eben auch damit, wie unmittelbar der freie Klang, die ungehinderte Vibration im Körper zur Erfahrung der Unendlichkeit, der Freiheit, der Alleinheit führen kann. Sarah bringt Erinnerungen an den sogenannten Brühlteppich mit und ich eher nüchterne ans Radiostimmtraining. Sarah Staub ist evangelisch-methodistische Pfarrerin und Pädagogin. Ich bin Lila Sutter, non-duale Theologin, Journalistin und spirituelle Begleiterin. Gemeinsam verkörpern wir in jeder zweiten Folge den Podcast Holy Embodied, dein Podcast zur alltäglich, ehrlich, menschlich, manchmal messy, manchmal glasklaren verkörperten Spiritualität. Holy Embodied macht ernst mit der Mystik im stinknormalen Leben. Wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen mögt für unseren Podcast auf jener Plattform, auf der ihr uns gerade hört, sind wir unendlich dankbar dafür. Denn das hilft uns auch von anderen gefunden zu werden.
Ja, ich habe das Gefühl, wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, Sarah. Ich habe dich etwas vermisst. Du mich auch.
Ja, zwei Monate, ein Monat. Wie lange?
Ja, zwei, glaub's.
Gefühlt sechs?
Gefühlt 700 Jahre. Was mache ich ohne meine Sarah? Was? I don't know.
Hey, ich freue mich auch. Ich freue mich mega auf dich, Lila.
Gleichfalls, gleichfalls. Und ich möchte gerne mit dir heute über Stimme, Gesang und auch so die Arbeit mit der Stimme sprechen, weil Instagram hat mir gesagt, du singst auch. Das hast du bis jetzt immer verheimlicht. Das wusste ich gar nicht. Ja. Du machst Musik.
Also ich habe Musik gemacht, muss ich sagen. Ich habe schon lange, lange nicht mehr Musik gemacht. Deswegen stimmt es nicht ganz genau. Also ich habe schon, aber nicht mehr sicher seit 7 oder so, 7, 8 Jahren. Ja. Aber ja, ich würde singen.
Und du hast eine kleine Auszeit genommen, weil?
Ich konnte.
Darf ich das fragen?
Ja, ich konnte nicht mehr. Ich war, also ich weiß nicht, jetzt geht's langsam wieder, aber ich war mega blockiert. Und dann, ja, keine Ahnung, habe ich es auch gar nicht mehr probiert, aber gar keine Lust mehr gehabt irgendwie. Aber, also, das heißt, du singst auch?
Naja. Naja. Also ich habe gesungen, als ich so Teenager war, fand das mega, mega, mega cool und schön. Und dann das Thema Stimme und die Arbeit mit der Stimme, das beschäftigt mich seit ich glaube, seit ich beim Radio angefangen hatte. Und da musste ich ja so Stimmtraining machen und dort habe ich auch gemerkt, wie du sagst, eben wie easy, dass sich das Ganze blockiert und wie eben, es ist nicht so einfach, einfach da vor einem Mikrofon zu sprechen auf eine ganz natürliche, ungekünstelte, unkuratierte Art und Weise, sondern einfach so, hey, look, da bin ich. So ein bisschen, es ist ein bisschen nackt, nicht wahr? Und ich habe auch, diesen Sommer habe ich einen Workshop besucht, auch wo es um Stimmarbeit ging und ich habe mit meinem Nachbarn, der macht auch viel Stimmarbeit, habe ich viel gearbeitet und dort habe ich auch immer wieder gemerkt, ah, spannend, es ist so easy, dass du ein bisschen zurückhältst, dass du ein bisschen irgendwo was abdrückst, dass du ein bisschen irgendwie, du bist da voll auf deinem Ton oder was auch immer und dann gibt es ein bisschen ein Ausweichen und ich finde das mega, 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 mega spannend. Und ich hatte auch ein Gespräch mit einer Künstlerin, die mit dem Kehlkopfgesang arbeitet, ganz etwas Spezielles. Und sie hat gesagt, das möchte ich dir jetzt gerne zeigen, weil das fand ich so spannend. Da ist es.
Kunst ist ja mehr so, ich finde irgendwas toll oder ich finde irgendwas nicht so toll und da ist irgendwas in mir drin und das muss raus. Es ist so was Seelisches. Mhm. Es muss raus. Es ist leidenschaftlich. Aber Spiritualität an sich, also wenn man das sich mit Gott und was man auch Namen geben möchte, also mit dem da oben das verbinden möchte, das ist ja nochmal was anderes.
Mhm.
Das hat meiner Meinung nach, ist es abzugrenzen von leidenschaftlich. Also das ist wirklich was anderes,
okay.
Meines Erachtens.
Aha. Weil ich habe natürlich gefragt, ja, und deine Arbeit oder deine Kunst mit der Stimme, was hat das für dich mit deiner Spiritualität zu tun? Was hat das für dich mit Gott zu tun? Und sie sagt, hey, das kannst du nicht zusammen, das hat nichts miteinander zu tun. Und wie ist das für dich eben, wenn du dann singst, wenn es fließt, wenn da eben was rauskommen will? Ich finde das wunderbar, wie das die Magnolia dort sagt.
Also ich denke, was vielleicht bei mir ja speziell ist, durch dieses freikirchliche Aufwachsen, da ist ja Singen ein großer Teil.
Und, stimmt.
Und in dieser charismatischen Glaubenspraxis, da wird Singen auch als Mittel, als Stilmittel genommen, um Gott zu erfahren. Und ich denke, dieses charismatische Einsingen und so Gott erfahrbar machen, das hat ja was sehr Spirituelles. Also das ist ja eine spirituelle Erfahrung, die aber gleichzeitig mit Kunst auf eine Art zu tun hat. Und ich fand das ganz speziell. Ich war jetzt vor einer Woche am Freakstock. Das ist ein großes christlich-alternatives Festival. Und das war so witzig, weil da gab es ja ganz viele unterschiedliche Menschen und viele, die sind nicht so wie ich jetzt progressiv, dekonstruiert unterwegs, sondern die sind immer noch so ein bisschen evangelikal angehaucht. Und das heißt, ich kam wieder in Berührung mit diesen uralten Worship-Songs, die ich in meiner Jugend gesungen habe. Und ich habe so gemerkt, die haben was, obwohl sie textlich vielleicht mega schlimm sind, aber irgendwie hat was Künstlerisches oder es hat was, ich weiß, ich kann nicht sagen, was es war, aber es hat mich abgeholt und ich war fast schon ein bisschen erschreckt von mir selbst. So, oh, ich singe voll mit.
Hey, ja, aber ich bin froh, dass du das Thema aufbringst oder dass du das erwähnst, weil ich glaube, dass dieses Tönen und vor allem auch das Tönen gemeinsam, das Klingen gemeinsam, das, eben du sagst, diese Worship-Tradition in freikirchlichen Kreisen, das Gottfried Stutz, das trifft dich einfach so auf einer Ebene. Es ist ein bisschen fies. Es umgeht jede Ratio, jede irgendwie.
Ja, nicht? Wir haben ja, also das ist so ein bisschen süffisant, sagt man das, aber es gibt den sogenannten Brühlteppich. Der Weinteppich. Also wenn man in einer evangelikalen Kirche, kann man sich selbst aussuchen, welche, beim Gebet hört, kommt immer so am Ende vom Gebet, fangen sie oft an mit Klaviermusik oder irgendwie ein bisschen Gitarre zu unterlegen. Und das ist der sogenannte Brühlteppich. Der,
wow.
der bereitet dich quasi schon so vor, jetzt spürst du Gott. Eigentlich ist es ja die Musik. Aber das
hey, aber perfid. Oder?
Ja, ja, schon
ein bisschen. Ja. Also es ist ein Spiel mit Emotionen, dich wirklich so auf dieser emotionalen Ebene zu treffen. Brühlteppich, ich kenne das aus dem Yoga, wo die Menschen zum Teil für Shavasana, also für die Endentspannung, leck du mir, die Musik, die da zum Teil eingesetzt wird, da merkst du, also ja, da heulen am Schluss alle und sie so, ah ja, mega gut, da hast du irgendwas losgelassen, hast du dich gereinigt, ne. Ballastlos geworden und ich weiß nicht, ich habe da meine Zweifel, ich bin da sehr skeptisch. Es ist ein bisschen gut, Katharsis eben so diese Purge, das Loswerden irgendwie auf eine dramatische Art und Weise irgendwie alles rausweinen, kann vielleicht im Moment irgendwie ein bisschen Erleichterung schaffen, ist aber nicht super nachhaltig. Also
ja, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es so manipulativ, immer per se manipulativ eingesetzt wird, weil also ich würde auch sagen, ich bin ja selbst manipulativ in solchen Sachen, wenn ich bin ja ein so emotionaler Mensch und es gibt Momente, wo ich das richtig zelebrieren will und dann weiß ich genau, welche Musik das ich wähle und dann trinke ich noch ein feines Aperol Spritz oder irgend sowas.
Ach, leck, Sarah, ja, dann bist du verloren.
Dann kann ich mich so richtig hineinlegen in die Musik, meine Stimmung und ich kann weinen und so. Also es hat was Manipulatives, aber es ist manchmal ja auch einfach, es passt ja auch manchmal einfach. Also ich würde jetzt nicht sagen, alle, die beim Beten noch ein Klavier drüber legen, das sind jetzt
Arschlöcher
manipulieren. Das würde ich jetzt nicht sagen.
Nein, und ich glaube, es ist vielfach oftmals, wahrscheinlich in 99% der Fälle, es ist nicht eine bewusste Manipulation, es ist eine unbewusste Manipulation, weil denk schon nur allein daran, keine Ahnung, du schaltest den Radio ein und du fährst Auto mit dem Radio, das ist ja auch schon eine Manipulation. Nicht eine böswillige oder irgendwie fiese oder was auch immer, aber es ist so eine, über die Musik oder über auch die Moderation im Radio, die im Radio läuft, es manipuliert den Moment ein bisschen. Also wenn ich Auto fahre und die Musik ist, keine Ahnung, fröhlich, lüpfig, witzig, dann bin ich in guter Laune. Und wenn dann so eine Schnulze kommt, dann vielleicht eben werde ich emotional ein bisschen weinerlich und verhalte mich anders im Verkehr. Also weißt du, das ist ja, oder die Beispiele von Musik im Supermarkt oder so, das ist ja alles mega subtil und eben gar nicht so bewusst eingesetzt, oftmals.
Es würde mich interessieren, Lila, als du damals 15 Mal um den Kreisel rum bist, was hast du da gehört?
Habe ich Musik? Du warst die im Kreisel, ich habe einfach immer die falschen Ausfahrten genommen. Oh. Was habe ich? Hey, ich könnte es dir nicht mehr sagen. Vielleicht habe ich sogar gar nicht Musik gehört, sondern war wirklich einfach nur mit meinen Gedanken völlig in Trance.
Aber also zurück zu ihrer Aussage, das war ja, ja eigentlich nicht unbedingt das wegen dem Manipulativen. Sie hat gesagt, dass Spiritualität und Kunst in dem Sinne wie zwei verschiedene Wege gehen oder wie hat sie das gesagt?
Ja, sie sagt eben, für sie ist so dieses, das Singen oder der Ausdruck über die Stimme hat was Leidenschaftliches und für die Magnolia hat Spiritualität nichts mit dieser Leidenschaft zu tun. Und ich hingegen finde aber, Momol. Also Leidenschaft im Sinne von Lebendigkeit.
Also doch, Leidenschaft. Also ich finde, es ist ein super Wort. Passion, da kommt Emotion. Also ich würde das verneinen, tatsächlich. Und nicht mal nur jetzt aus meinem mittlerweile doch sehr reformierten Glauben. Ich finde, auch da hat das mega Platz. Also sonst würde man ja wie annehmen, dass der Glaube an Gott sehr kopflastig ist und das stimmt ja nicht.
Genau.
Also es ist ja auch eine sinnliche Erfahrung. Du spürst die Geistkraft irgendwie. Ich weiß nicht, ob das alle Menschen spüren, aber ich spüre das manchmal wirklich, dass ich das Gefühl habe, es ist belebt.
Genau. Und dann finde ich es eben auch spannend, wenn wir dann so schauen auf, okay, und warum ist es für viele Menschen eben etwas schwierig, ihre Stimme einfach so frei tönen zu lassen, ihre Stimme einfach so sein zu lassen, wie sie ist. Was bedeutet das denn, oder wenn wir da diese Blockaden wahrnehmen, ist es so ein bisschen ein Abdrücken von, du sagst dem Geistkraft, ich würde sagen Lebendigkeit, vom Heiligen, von was auch immer.
Ich habe eine Geschichte dazu und die ist mir noch nicht so lange passiert. Hast du Zeit?
Oh ja.
Ich habe, also die Geschichte von meinem Aufwachsen in dieser Freikirche, das weiß man ja, das gibt's auch an anderen Stellen zu lesen und so. Und ich habe ja dann wirklich alles schön ablegen können. Ich habe Theologie studiert, ich habe das dekonstruiert, konnte wieder rekonstruieren und habe ja auch in der EMK und in der reformierten Kirche sehr viel gesunde, gute Theologie gefunden. So. Und dann habe ich das Pfarrpraktikum angefangen, das Vikariat. Und auch da, das ging alles gut. Und dann kam meine erste Predigt. Die hatte ich letzten Februar. Und ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Aber ich habe nach dieser Predigt meine Stimme komplett verloren. Ich konnte einen Monat lang nicht mehr sprechen. Nicht.
Nein.
Gar nichts. Ja. Ja.
Mega spannend. Was hast du das Gefühl? Womit hat das zu tun, oder?
Ich glaube, das war ein Körpertrauma. Irgendwie hat sich bei mir, also ich vermute, dass ich vieles aufgeschafft habe, aber so dieses letztendliche, ich werde gehört in kirchlichen Kreisen und ich werde ernst genommen und meine Stimme gilt. Ich stehe da vorne und es kommt danach niemand und sagt, ja, das stimmt nicht oder du hast ja noch gar keine Ahnung oder du bist eine Frau, deswegen kannst du sowieso nicht. Ich glaube, diese ganzen Glaubenssätze, diese Verletzungen, die sind so tief in meinem Körper gespeichert. Und so rauskam, und das war ja eine, das ist eine wohlwollende Gemeinde. Die EMK, die lässt mich predigen. sagen. Also es ist nicht so, dass da irgendwie eine Gefahr gewesen wäre. Das war nur in meinem Körper. Und ich habe seit dann habe ich Probleme mit meiner Stimme. Also man hört es ja manchmal auch im Podcast, sie ist ein bisschen rau, sie ist nicht so kräftig. Also ich habe es nicht mehr ganz hingekriegt. Ich habe dieses, das hat sich wie so manifestiert irgendwie.
Du meinst, da sitzt noch irgendwas, was noch mehr irgendwie Heilung erfahren möchte oder wie auch immer du dem sagen willst. Hey, ja, das ist wirklich, es erinnert mich daran, wie eben, als ich habe vor, das sind mittlerweile weit mehr über 10 Jahre ist es her, dass ich beim Radio zu arbeiten begonnen habe und dann musste ich so eine Stimmausbildung machen. Und das war auf Schweizerdeutsch, war das alles easy peasy, kein Problem. Und das hure Hochdeutsch, gell?
Sorry, Deutsche.
Und es ist, also mein Hochdeutsch ist ja, also ich habe ja einfach ein Schweizer Hochdeutsch, Punkt. Also es ist, wie es ist. Damals war es vielleicht noch ein bisschen besser, weil ich mich mehr auch darauf geachtet hatte, bla bla bla. Aber ich habe so gemerkt, wie sehr ich mir da selbst auf den Füßen stehe, mich einfach ebenso frei und ungefiltert und einfach so, wie ich halt jetzt bin, zu zeigen. Also obwohl es ist ja nicht ein Zeigen mit Bild, aber ein Zeigen über meine Stimme. Und ich finde, in meiner Stimme, du sagst, wie du es sagst, man hört alles. Man hört wirklich alles. Ich kann keine Maske anziehen über meine Stimme. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu weit führt, aber ich habe dann auch nach dem Tod meines Partners vor 10 Jahren, ziemlich genau jetzt, 10 Jahre ist es her, ich konnte dann nicht mehr zurück zum Radio, weil ich wusste, jeder, der die mich hört, hört, wie zerstört ich bin. Und ich habe keine Lust, da quasi der ganzen Schweiz meinen Schmerz zu zeigen, so auf diese Art und Weise. Oder? Und dann auch in diesem Workshop diesen Sommer, den ich mit einem israelischen Musiker, Stimmmenschen, gefällt mir, gemacht habe, da habe ich auch so gemerkt, hey, alles schön und gut, wenn wir so als Gruppe singen und klingen und tönen, aber er hat dann so im Kreis ist er herumgegangen und jeder musste quasi alleine da die Stimme klingen lassen, ein Motiv singen, whatever. Und dort lag mir, hat es mir Reisine blockiert. Und ich weiß nicht, da kannst du sagen, ja, Lila, das sind deine Ängste, du musst dich da einfach noch ein bisschen mehr öffnen. Vielleicht ist das auch einfach mein introvertiert sein, das so findet, hey, to put me on the spot like this, voll nicht. Aber es war einfach spannend, ich finde das so spannend eben und ich kann da nicht so tun, als wäre da nichts. Oder so wie du auch, wenn du sagst, nach dieser Predigt hast du keine Stimme mehr. Du kannst da nicht irgendwie willentlich das ändern.
Ja, also ich war dann bei, was sagt man, bei einer Logopädin. Mhm. Und ich bin auch, also man muss es auch abklären, hat es noch eine funktionale Ursache. Wahrscheinlich gibt es so eine Mischform jetzt wegen meinem Ehlers-Danlos-Syndrom, dass es da eine Überschneidung gibt. Ganz oft ist es ein kleines Trauma so, das eben das EDS verstärkt in dem Sinne.
Ja.
Und ja, ich war dann, das war so spannend, ich war bei einer Ärztin, Hals, Nasen, Ohren. Nee, was ist, wer macht die Arbeit mit der Stimme? Welche Ärztin?
Oh, wenn ihr, Sarah.
Eine Stimmärztin, Stimmärztin, machen wir so.
Es ist immer noch heiß, verzeiht uns.
Aber es war wirklich sehr spannend, weil sie hatte so eine, es gibt nicht so viele, die das haben, die können Stimmaufnahmen machen, während du sprichst. Die stecken dir eine kleine Kamera in die, ins.
So geil.
Dann kannst du, die filmen das, was passiert in deinem Zwerchfell und so. Und das sieht so unfassbar spannend aus. Ich durfte die auch mitnehmen. Und sie hat mir das so gut erklärt, sie hat gesagt, diese Muskulatur, die da ist, also das hat unfassbar viel auch mit der Psyche zu tun. Aufregung, dieses, ich fühle mich nicht wohl im Spotlight, irgendwie ich bin ängstlich oder eben ich habe irgendwie Schmerzen oder was, das merkt, das hört man an der Stimme und es ist nicht nur körperlich, genau, sondern auch psychisch erfahrbar. Ich fand das so spannend.
Und dann ist ja auch genauso die Lösung ist ja dann nicht zwingend eben, ich mache jetzt, klar kann man gewisse Übungen machen, klar kann man Stimmbänder trainieren und alles, logisch, das Zwerchfell kannst du trainieren, dann atmen, lalalala, aber letztendlich, so die Lösung ist für mich, also aus meiner Perspektive, wie bei allem, ist so dieses, dich etwas anlehnen lassen, dich etwas zurück entspannen lassen in die Mühelosigkeit, die schon da ist, die schon wie so im Moment reingebaut ist und dort können dann so diese Stimmbänder, die Muskulatur, auch so Solarplexus oder Zwerchfell, dort kann sich das alles so ein bisschen auffalten, so ein bisschen weicher werden. Ich glaube, oder oftmals so, wenn man das hört, ist so, ja, nein, aber das ist ja überhaupt nicht, ist viel zu simpel. Die Lösung muss doch irgendwie komplexer sein. Ich hätte doch gern so ein Programm, dem ich folgen kann, ne?
Ja, und doch ist es ja manchmal so, dass man es eben nicht, also es gibt doch Momente, wo du dich einfach wirklich nicht wohlfühlst, wo das einfach nicht geht, es ist einfach nicht möglich. Und dann kannst du noch lange versuchen, dich zu entspannen und ruhig zu sein und atmen und so. Es stimmt einfach etwas nicht im Raum. Mhm. Oder ich hab dann ganz klar auch gesagt, für mich ist es auch ein bisschen ein Indikator, wie fühle ich mich.
Und ja.
Situationen, Menschen, Gesprächsthemen, da merke ich, da mache ich zu. Ich merke es sofort. Und das ist für mich aber mittlerweile nicht mehr so, oh Scheiße, ich sollte doch eigentlich können reden jetzt.
Ja.
Ein kleines Warnlämpchen, das angeht und ich mir überlege in dem Moment, muss ich mich entfernen? Muss ich diese Situation verlassen? Ist das ein guter Mensch für mich? Oder, also es ist nicht nur schlecht in dem Sinne.
Nein, natürlich nicht. Eben, und es ist ja auch nicht, manchmal in diesen spirituellen Kreisen ist ja so, ja eben, du musst dich einfach entspannen und du musst dann einfach in deiner Ruhe sitzen, in deiner Mitte sitzen, egal was da kommt, egal was da ist. Und zum einen ja, zum anderen nein, voll nicht. Eben, weil es gibt Umstände, es gibt Situationen, es gibt Menschen, das geht einfach nicht. Dort ist irgendwas, was ja halt nicht so gut zusammenschwingt. Und das wahrzunehmen und dem auch, es ist Glauben schenken oder dem auch zu vertrauen, okay, da ja, das Signal, das stimmt schon. Also es ist schon ein echter Impuls, jetzt zum Beispiel wegzulaufen von diesem Gespräch. Und was ich spannend fand im Gespräch mit Magnolia, diese Kehlkopfgesang-Künstlerin, sie hat etwas eigentlich genau Umgekehrtes gesagt, als das, was wir jetzt finden. Wir finden ja so die Stimme einfach klingen zu lassen, eben zu singen oder dich auszudrücken vor Menschen, das hat was mega Verletzliches, das hat etwas unendlich, für mich immer das Gefühl so von Blut, nackt, total exponiert. Und sie hingegen hat gesagt, warte mal schnell, jetzt da.
Das ist mehr so bei mir, ich zeig dir nicht, wer ich bin, ist mehr so, ich zeig dir, wie es ist.
Ja.
So ist es bei mir, so fühlt sich das bei mir an, also wenn ich das mache. Das ich habe, cool. Es ist so einfach so witzig, ich habe keine Angst, dass ich irgendwie was falsch mache. Mhm. Aber bei Worten habe ich Angst, dass ich was falsch mache. Also es ist mehr so, dass ich mich hinter diesem es ist so, wie es ist, verstecke, anstatt, okay, ich gebe dir jetzt Wörter und ich bin dafür verantwortlich.
Ja.
Spannend.
Also das für sie eben so dieses, ihr Gesang, ihre Kunst ist völlig okay, da hat sie überhaupt keine Angst, aber wenn sie dann sprechen, in Anführungszeichen, muss, dort hat sie dann mehr Angst, dort fühlt sie sich viel nackter. Und bei uns ist es ja, glaube ich, genau umgekehrt.
Ich hätte es schon gesagt. Ich finde, also sie macht Kehlkopfgesang, das ist dieses, ich kann das gar nicht nachmachen.
Da benutzt man nicht wirklich die Stimmbänder, sondern da kommt ein Unterton raus. Ich, also dadurch glaube ich, weil die Stimmbänder etwas lockerer sind und andere Muskulatur eher betätigt wird. Dass man, also wenn ich jetzt in diesem Ton rede,
ja,
und dann aber dann noch eine Unterfrequenz dazu packen möchte, dann sehe ich,
so wie ein Stock tiefer, aufeinander.
Genau, genau. Aha.
Ich dachte jetzt, du sagst, wenn, vielleicht kann ich jetzt auch noch eins singen. Mega schön, danke, Lina.
Gefällt dir das?
Ich finde es herrlich.
Hey, aber im Fall jetzt ohne Scheiß, kleine Klammerbemerkung. Das ist gar nicht so einfach, diesen Ton zu produzieren. Ich habe da lange dafür geübt, im Fall.
Im Vorfeld zum Podcast hat Lila 2-3 Stunden geübt.
Nein, als ich da mit meinem Nachbarn diese Stimmsachen gespielt, geübt, whatever gemacht habe, da war eine der Übungen, war genau das, dass ich, und ich habe da lange, lange im Auto, habe ich das vor mich hingegrochset.
Ich will an dieser Stelle eine Beichte machen und sie ist ziemlich komisch. Ich habe, als ich Teenager war, wir hatten ein Bibliothekskärtli und ich durfte dann immer in die Bibliothek gehen und da konnte man auch CDs ausleihen und ich war als Teenager, ich war wahrscheinlich wirklich komisch. Das kann ich im Nachhinein so sagen. Ich war sehr verschroben und sehr einzelgängerisch und irgendwie schräg und ich habe mir, das weiß ich noch, ich habe mir über Wochen, habe ich mir immer wieder die gleiche CD ausgeliehen. Mhm. Und zwar war das mongolischer Kehlkampfgesang.
Nein!
Ist es so ein Ding? Ich weiß nicht wie, aber ich habe das so gefühlt. Und meine Familie ist fast draufgegangen, weil ich natürlich bis nachts um weiß nicht wann und am Morgen früh angefangen habe mit ich kann das nicht mal, ich kann es nicht mal, ich klinge wie eine Krähe. Aber es war, ich bin voll aufgegangen in dem mongolischen.
So lustig.
Ja.
Eben siehst. Und ich habe vor Jahren habe ich mal ein Gespräch mit einem Naturtonmusiker. Er heißt Peter. Der Nachname ist im Moment weg. Und er sagt, in jeder Tradition, in jeder Volksmusik gibt es diese Naturklänge, diese Naturtöne. Und ich glaube, die mongolischen Kehlkopfgesänge spielen genau auch damit. Und das sind diese Töne, die dich einfach eben so auf einer Ebene treffen, die du, da bist du quasi wieder, da, du bist dem etwas hilflos ausgeliefert, wenn man das negativ sagen will. Ah, das ist ja wie beim Jodeln auch. Das sind auch diese Töne, diese Klänge. Und ich glaube, da haben wir beide auch schon darüber gesprochen, wie ein bisschen peinlich, aber unglaublich berührend. Also mich berührt diese Art von Gesang, diese Töne, die sind wirklich, die gehen mir direkt in den Bauch, ins Herz. Da kann ich kann nicht anders. Ich bin, tja.
Ja, ja, aber ich glaube das auch. Also ich als Teenager eben sehr schwierig und so. Aber ich glaube, das hat mich irgendwie reguliert. Das hat mir irgendwie geholfen, runterzukommen. Ich und ich fand das ganz spannend. Vor 2-3 Wochen oder so, vielleicht auch ein bisschen mehr, habe ich armenische, auch so Hirtenmusik oder was, auf Instagram gehört. Und es klang wirklich praktisch gleich wie Jodeln.
Ja.
Ich fand es so spannend zu sehen, dass eben diese Naturverbundenheit, diese Urgesänge quasi, dass die, wie du sagst, die haben alle so eine ähnliche Schwingung irgendwie. Und vielleicht ist es das, was eben heilsam ist, dann ein bisschen komisch, irgendwie heilsam.
Ja, und du sagst heilsam und ich finde irgendwie auch heilig, nicht? Also klar, nicht einfach jeder Jodel, egal wie produziert, aber wenn das mit Herz, mit Seele, eben wenn das so aus dieser Offenheit, aus diesem ungefilterten Nackten herauskommt, dann ist es einfach, dann ist es für mich mega heilig. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst, wenn du singst. Gibt's da diese Qualität manchmal, die sich öffnet? Oder wie fühlt sich das für dich an, eben wenn die Stimme einfach so frei sein kann?
Ja, ich habe das ganz oft erlebt, eben angefangen in meiner Kindheit und Jugend mit diesen Worship-Liedern, aber dann eben auch, als ich selbst Musik gemacht habe, selbst gesungen habe. Also ich erlebe das auch heute, wenn ich für mich alleine singe. Und es ist jetzt ganz witzig, ich fahre ja seit dem September letzten Jahres fahre ich ja Auto und ich singe ganz laut beim Autofahren. Das ist eine tolle Erfahrung, die ich gar nicht so kenne, aber es ist so schön. Und da kommt es richtig kraftvoll manchmal raus. Und da merke ich, es gibt Frequenzen, wenn ich die treffe, wenn ich meine Tonlage finde. Ich bin ein Alt, ich bin nicht gar nicht so hoch. Ja, das Schweizerdeutsch.
Egal.
Schrecklich. Wenn ich diese Frequenz schaffe, wenn ich diese Tonlage bekomme, dann ist es einfach mega schön. Und ja, es hat wirklich was Heiliges, stimmt schon. Ja.
Ich finde auch. Also es ist für mich schon oftmals auch alleine oder eben in einer Gruppe nicht so im Scheinwerferlicht, auf keinen Fall. Das ist wirklich nicht mein Platz. Aber es gab zum Beispiel, jetzt diesen Sommer waren wir wieder mit meiner kleinen Gemeinschaft im Retreat, 7 Tage meditiert, mega, mega, mega schön. Und da habe ich an einem Morgen, habe ich so meinen Yoga-Raum aufgeräumt oder irgendwas habe ich dort genuschelt und Musik dazu gehört. Und dann irgendwie ist es einfach passiert, dass ich dazu mit meiner Stimme dazu irgendwie getönt habe zur Musik und da ein bisschen mit meiner Stimme gespielt habe. Und das war dann so erfüllend, einfach random irgendwelche Klänge von mir zu geben, allein in diesem Raum und mich auch, wie du sagst beim Autofahren, manchmal ist es so kraftvoll. Ich war so überrascht ab dieser Power, die da sein kann, eben wenn es so entspannt ist, wenn ich mich so wohlfühle, wenn es so offen und eben gehalten ist, dann wunderbar. Und es ist eine ähnliche Qualität, die manchmal auch für mich in Bewegung sich auftun kann oder eben in Gesprächen, im Austausch, im Zusammensein, in der Meditation. Es ist mega, mega schön und so auch ein sehr direkter Weg, finde ich, weil es eben so unmittelbar zurückspiegelt, wenn irgendwo was ein bisschen verhuckert ist, wenn irgendwo etwas ja, sich nicht ganz so mega frei und wohl fühlt.
Ja, ich glaube, das erinnert mich wirklich jetzt an diese Zeit, wo ich überhaupt nicht mehr singen konnte. Ich habe so, so lange wirklich Musik gemacht. Jetzt nie auf super professionellem Niveau oder so. Aber ich habe auch komponiert, also ich habe Lieder selbst geschrieben und ich habe wirklich sehr viel gesungen. Und dann hatte ich eine Beziehung, ja, so halbbatzig eine Beziehung.
Entschuldigung.
Es ist eigentlich schon ein bisschen lustig, weil ich dachte, das wäre eine Beziehung, er dachte das wahrscheinlich nicht so. Und ich habe großen Liebeskummer gehabt danach. Und er war auch Musiker und das war so, ich weiß nicht, da ist es irgendwie zerbrochen und dann konnte ich, war wie blockiert, ich konnte nicht mehr. Das war wie so, meine Muse war weg irgendwie. Ich merke jetzt, dass ich aber immer wieder ein bisschen mehr singe und auch wieder letztens habe ich die Gitarre hervorgenommen und habe geklimpert und das war so ein schönes Gefühl und ich habe so das Gefühl, es kommt zurück. Aber wie lange das jetzt weg war, wie lange, dass ich da einfach nicht mehr konnte und diese Selbstermächtigung aber, das zurückzuholen. Und das erinnert mich, ich wollte noch etwas anderes ansprechen. Es gibt eine Jodlergruppe oder Volksgruppe oder wie auch immer. Das sind alles Frauen und Flinta-Personen, die nennen sich Echo vom Bayerstock, gell?
Ja, genau. Ja, mit Simon Felber habe ich auch mal ein Gespräch für Holy Embodied gemacht.
Sie machen Musik, sie nehmen eigentlich volkstümliche Schweizer Musik und feminisieren sie. Sie holen zurück. Ähnliches wie ich jetzt mache mit der Gitarre, wieder mit dem Singen, ich hole es mir zurück. Und ich finde, das hat einfach etwas so Befreiendes, diese Stimme zurückzuholen und aufzustehen und sie rauszulassen, egal wie es dann tönt. Und, ja.
Ja, genau. Und du hast es irgendwann in diesem Gespräch hast du gesagt, es ist so was Kraftvolles, eben zu merken, du wirst gehört. Du kannst dich ausdrücken, einfach so wie du bist. Und du wirst auch gesehen auf eine Art, nicht? In diesem, wenn du da Musik machst, wenn du singst, wenn du sprichst, das ist, ich glaube, wir viele von uns oder wir alle tragen auch Wunden mit uns herum von, keine Ahnung, als Kinder, als wir nicht, da werden wir nicht gehört oder wir sagen, ich will kein Pilzli essen und es heisst, du musst. Und es scheint so unendlich banal, aber für manche von uns sind es dann genau eben die Verletzungen, die so lange irgendwo noch sitzen, ja, und uns immer etwas kleiner, vielleicht auch leiser halten, als wir eigentlich sind.
Ja, und ich finde auch, es gibt ja Menschen, die stottern oder die haben irgendwie Sprachfehler. Ich hatte als Kind Sprachfehler, ich musste in die Logopädie gehen. Also es gibt ja auch körperliche Ursachen zum Beispiel oder Menschen, die zum Beispiel nicht sprechen können. Oder sagt man, es stimmt eben nicht, jetzt muss ich mich gerade korrigieren, sie können sprechen, aber sie sprechen nicht vokal, sondern mit den Händen zum Beispiel, Gebärdensprache und so weiter. Aber das ist ja auch eben, wo sind die Klänge? Das wird dann eine andere Ebene oder das sind dann vielleicht Laute, die noch hörbar sind oder ein Schnipsen oder keine Ahnung. Also es hat schon, schon was unfassbar Wertvolles, sich mitteilen zu können. Also das, was ich in mir trage, egal auf welche Form, mitteilen, anderen zur Verfügung zu stellen und mich vielleicht in dem auch ein bisschen zuzumuten. Es gibt Menschen, die haben keine angenehme Stimme. Aber wer sagt denn, dass diese Menschen nicht reden dürfen, dass diese nicht singen dürfen? Also ja, irgendwie hat schon auch mit Mut zu tun. So.
Eben, genau. So dieses, hier bin ich und das bin ich und so ist es jetzt. Ich finde, das ist wirklich etwas vom Allerwunderbarsten, das es gibt und auch das Allerherausforderndste, das es gibt. Im Leben, wie du sagst, ein bisschen eine Zumutung und aber eine gute Art von Zumutung. Und ich habe da noch einen Ton aus dem Gespräch mit der Magnolia, den ich dir gerne zeigen möchte, oder vielleicht einen Teil davon, wo sie eben auch so davon spricht, wie die Arbeit mit der Stimme so eine mega intime Auseinandersetzung ist mit dir selbst und auch mit dem Moment quasi.
Das ist eher die Disziplin dahinter. Geh mit dem um, was es gerade ist. Ich muss lernen, das zu akzeptieren. Es geht gerade nicht so, wie es sein sollte. Und dann hört sich das anders an, es fühlt sich anders an. Und das zu akzeptieren, dass es an dem Tag sich anders anfühlt, als ich es möchte, das ist eigentlich sehr schön, wenn man das lernt.
Eigentlich ja.
Eigentlich ja.
Auch nicht ganz einfach, oder? Also.
Naja, ich singe jetzt keine Arien von Handel oder von Beethoven oder keine Ahnung, wo alles halt so einen Standard hat, wo das sich, also wo man das auch heraushört, wenn man irgendwas schief oder falsch singt.
Okay. Ja. Ah, du meinst so in deinem Gesang hat's Platz für diese, okay, heute geht's so nicht, aber vielleicht geht's ein bisschen anders.
Ja, genau. Bei meinem Gesang ist es tatsächlich so. Es ist jetzt nicht so wie bei der Olympiade, wo jetzt alles perfekt sitzen muss. Und ich arbeite das genau darauf hin, dass dieser eine Schritt richtig, richtig perfekt sitzt. Ja. Es geht mehr darum, mit Unvorhersehbaren klarzukommen. Funktioniert gerade nicht, ich muss es irgendwas anderes machen.
Geh mit dem um, was jetzt gerade da ist. Und ich finde, das ist, sie sagt, der Gesang hat nichts mit Spiritualität zu tun. Okay, ich bin immer noch nicht einverstanden. Und ich finde auch dieses Geh mit dem um, was gerade ist, das hat was zutiefst, ja, kannst du sagen spirituell, kannst aber auch sagen, ich weiß doch auch nicht was.
Menschlich?
Ja. Aber um wirklich mit dem umzugehen, was gerade hier ist, braucht es eigentlich eine ziemliche Weite in dir, nicht? Eine Offenheit. Weil wenn da ja alles schon zugepflastert ist mit so sollte es jetzt sein, hat es gar nicht so viel Platz dafür, wie es jetzt ist. Und ich finde, das ist eine mega Kunst. Und auch eine Kunst, die sich absolut lohnt zu lernen, wenn nicht eben du sagst, du nimmst dir diesen Gesang zurück oder du eroberst dir den Gesang, die Musik zurück. Und es ist wie auch so ein bisschen ein Zurückerobern von diesem Platz, von dieser Freiheit, ich glaube, mit der wir eigentlich ausgestattet sind. Im Sinn von dieses freie, weite, entspannte ist so der eigentliche Zustand. Das meine ich damit. Eigentlich sind wir so gedacht. Und dann dieses zugepflasterte, so sollte ich sie und vielleicht müsste ich nicht noch ein bisschen mehr und bla bla bla, das ist erst sekundär. So wie ich das sehe.
Ich habe so viele Gedanken, wenn du sprichst. nehme jetzt den ersten oder den letzten, der mir so in den Sinn gekommen ist.
Okay.
Ich habe an KI gedacht. Jetzt, ich höre das immer mehr, so Songs, die mit KI erstellt werden, Stimmen, die mit KI, also das sind gar keine echten Stimmen, das sind halt Plastik-Computerstimmen. Und ja, das ist jetzt die Möglichkeit, die wir jetzt haben, Technologie, bla bla bla, aber es hat etwas Seelenloses, weil es so perfektioniert ist. Also das sind so angenehme Stimmen. Die haben keine Fehler. Da ist kein Räuspern, da ist nichts, was dich irritieren könnte, was dich aus deinem Trott rausholt, was dich in eine Weite führt. Es ist so blockiert.
Es ist keine Zumutung drin, oder?
Ja.
Und das Element der Zumutung ist genau wichtig und richtig und das wir brauchen das.
Ja. Wir brauchen dieses Störgeräusch, weil das irgendwie, damit kommen wir wieder so in der Realität an. Oh Moment, jetzt ist da etwas, wo mich stört. Was stört mich? Ich hab mich geräuspert oder eben meine Stimme blockiert. Irgendwie fühle ich mich nicht ganz so wohl oder irgendwas kommt da. Und ich habe den anderen Gedanken, den ich gehabt habe, und der ist überhaupt noch nicht fertig gedacht. Also du musst mir vielleicht helfen, den irgendwie auf den Boden zu bringen.
Yes.
Ich meine, wenn wir die Augen zumachen und nichts sehen, nur hören, nur eine Stimme hören, dann hat das doch was Unwirkliches. Es ist nicht greifbar. Es ist wie eine Wolke, die sieht man, aber man kann nicht hineingreifen. Und ich habe wie das mir überlegt, ist das nicht dasselbe wie mit Gott? Also das Göttliche, das ist auch nicht sichtbar, das ist nicht greifbar, aber irgendwie schwingt es so auf eine Art mit, dass wir es trotzdem wahrnehmen können. Ist Gott vielleicht die Stimme? Also hat es so eine weil unser Körper, ich sehe dich, ich spüre dich, wenn du neben mir bist, du bist greifbar für mich. Aber deine Stimme verliert sich, ich kann sie nicht festhalten. Ich kann sie nicht in einen Sack hineinsperren und dann da drin, oder? Vielleicht ist es mit Gott ja ganz ähnlich, also so dieses sich einlassen auf diese Stimme Gottes. Wie klingt sie, wo klingt sie? Sie ist nicht greifbar, aber irgendwie, man nimmt sie wahr, so.
Ja.
Ergibt das Sinn?
Ja, du, also was ich höre, ist so die Unverfügbarkeit, oder ich kann mir weder deine Stimme in den Hosensack stecken, noch Gott, so quasi als fertiges, abgeschlossenes Konzept oder Ding, das ich dann habe und ist in meinem Hosensack und wenn ich will, kann ich das rausholen und gut, ist immer noch hier und dann wieder versorge. Sondern es ist vielleicht über diese Elemente der Zumutung, mir gefällt das wahnsinnig gut im Fall Sarah. Über diese Elemente der Zumutung bin ich immer wieder eingeladen, jetzt da, genau jetzt da, so zu hören, okay, wo fühlt sich jetzt lebendig an? Wo spüre ich Gott jetzt? Oder wo spüre ich die Weite jetzt in meinem Körper vielleicht, aber auch, keine Ahnung, ich sehe es in einem Baum, ich sehe es in einer Wolke, ich sehe es im Gesicht eines anderen Menschen. Also weißt du, das ist ja, es ist überall und gleichzeitig unverfügbar und ich finde diese Qualität, es ist, mein Gott, so faszinierend einfach. Also es wird einfach nie langweilig, weißt
du? Ja, ich denke so, ja, okay, wir nehmen uns jetzt auf. Also ja, ich kann deine Stimme in mein Säckli hineinpacken und ich kann dich wieder hören, aber es geht wie darüber hinaus. Es ist KI, ja, wir können jetzt Stimmen reproduzieren, okay, nur mit Computer. Aber die Qualität oder diese Resonanz, diese Schwingung, also wenn du in einem Raum bist und du sprichst etwas Wahres und etwas zutiefst Ehrliches, das kann ich nicht reproduzieren. Ich kann das aufnehmen, aber es wird nie wieder die gleiche Qualität erreichen wie in diesem jenem Moment, weil es echt war, weil ich dich gespürt habe. Nachher ist es eine Erinnerung. Also ein Podcast ist eine Erinnerung an unsere Zeit jetzt gemeinsam. Aber es ist nichts, oder würdest du mir da nicht recht geben?
Also. Nein, weil wenn etwas Wahres gesprochen wird und wenn eben so diese Schwingung vom Heiligen da ist, dann ist es auch auf der Aufnahme drauf im Fall.
Okay.
Menschen, die uns zuhören zum Beispiel, die sagen, ich fühle mich einfach gut, wenn ich euch zuhöre. Und ich bin überzeugt, es hat viel mit dieser Schwingung zu tun, einfach mit dieser Transmission, sagt man dem, diese Übertragung einfach ja, von unserer Präsenz, wenn wir zusammen sind. Und da kannst du sagen, oh, wurde eh so scheiß. Ist auch okay. Aber ich finde das auch, weißt du, wenn wir zum Beispiel Meditationen zum Beispiel aufnehmen, dann ist ein Teil dessen, was quasi funktioniert, ist die Anleitung, sind die Worte, diese Hinweise. Ein großer Teil davon ist aber einfach eben die Übertragung, so diese Schwingung der Präsenz, der Stille, die da auch auf der Aufnahme drauf ist. Denn mega weird, aber.
Nein. Vielleicht ist es das, was ich meine mit der Erinnerung daran. Ich glaube nicht, ich bin nicht ganz einig. Ich glaube nicht, dass die gleiche Qualität erreicht, so. Mhm. Aber die Erinnerung an die Qualität, die ist vielleicht da. Also, wir sehen das ja, es gibt unfassbare Live-Aufnahmen von großen Musikerinnen und Musikern. Die können wir nach 20, 30 Jahren noch hören und sie sind immer noch so berührend.
Genau.
Aber es ist natürlich etwas anderes, wenn du da in jenem Moment dabei warst oder sogar selbst diese Musik gemacht hast. Das meine ich damit.
Ja. Ja. Ja.
Ja, schön, eine Schlaufe. Ich weiß nicht, wohin das jetzt geführt hat, liebe Leute.
Wo sind wir denn jetzt? Warte mal schnell.
Vielleicht können die Zuhörenden, die uns ja jetzt hören, können ja mal sagen, wie ist es für euch? Braucht ihr eure Stimme? Habt ihr das Gefühl, ihr werdet gehört? Oder gibt es solche großen Momente in eurem Leben, wo ihr etwas gehört habt und das könnt ihr nie mehr vergessen? So ein Konzert. Ihr habt Freddie Mercury noch gehört im Hallenstadion oder ihr wart mal an einer Worship Night oder keine Ahnung. Ja, wie ist es bei euch? Das würde uns sehr interessieren.
Mega fest. Schreibt uns an contact@reflab.ch oder über Social Media. Wir sind beide dort unterwegs. Ihr findet uns auch über @reflab.ch. Also viele Wege führen zu uns. Und ich würde sagen, wir freuen uns bis zum nächsten Mal, oder?
Kein Kehlkopfgesang mehr. Ich komme nicht mal so. Bei mir klingt es wie ein.
So schön. Frosch.
Das RefLab-Intro noch machen.
Das lange dir.
Das war die schönste Outro ever.
Ihr habt den Aufruf gehört von Sarah. Schreibt uns gerne an contact@reflab.ch oder auf welchem anderen Kanal auch immer. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RefLab.